Über den Text, den ich heute zum Predigtthema genommen habe, habe ich schon mal gepredigt. Und zwar vor circa 17 Jahren. In einer Fußgängerzone einer Stadt, welcher Stadt weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das eine Mussaufgabe der Bibelschule Bracke, eine Straßenpredigt zu halten. Eigentlich traute ich mich nicht. Aber ich musste die Aufgabe hinter mich bringen. Und so hing ich mir drei verschiedene Ferngläser um den Hals und stellte mich hinter das provisorisch aufgebaute Mikrofon. In der Hand hatte ich so ein großes rotes Herz, ausgeschnitten aus einem Karton. Und da drauf stand unser heutiger Bibeltext. Selig sind die, ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Matthäus 5, Vers 8. Nach 3 Minuten war alles vorbei und ich war doppelt erleichtert. Einmal, weil die Aufgabe geschafft war und zweitens, dass keiner der Vorbeigehenden stehen geblieben war. Heute möchte ich mit dem gleichen Text predigen über das Thema ein reines Herz, das Werk Gottes. Die Christenheit hat in unserer Welt schon vieles zum Guten verändert. Und wir tun Unrecht, wenn wir das nicht bemerken und wenn wir das kleinreden. Und trotzdem müssen wir gestehen, dass die Kirchengeschichte nicht ohne Flecken geblieben ist. Auch heute müssen wir gestehen, dass unsere Weste nicht nur rein ist. Und das ist auch schon Menschen außerhalb der Kirche aufgefallen. Den größten Vorwurf, den Christen sich heute manchmal anhören müssen, ich habe noch letzten Sonntag mit einem geredet. Ihr lebt ja selber nicht, was ihr glaubt. Wenn ich so werden sollte wie die Christen da, dann möchte ich kein Christ werden. Oder Jesus würde ich schon kennenlernen wollen, aber mit dem Christen da möchte ich nichts zu tun haben. Habt ihr schon ähnliche Vorwürfe gehört? Vor circa 1980 Jahren, also zur Zeit des Wirkens von Jesus, wo Jesus anfing zu wirken, war die Situation unter den an Gott gläubigen Menschen ähnlich. Und deshalb verkündete Jesus, es darf nicht so bleiben, es muss sich was ändern. Am Anfang seiner Tätigkeit wählte Jesus, wie es damals für Rabbiner üblich war, 12 junge Burschen in seiner Lehre und brachte denen als erstes Folgendes bei, die Seligpreisungen. Jesus verkündete, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und ist offen für jeden, der da hineinsteigen möchte. Aber in diesem Reich der Himmel gelten folgende Prinzipien. Und dann kommen die Seligpreisungen. Sie sind auch zu verstehen nicht als fromme Wunschziele, sondern eher als Charakterzüge der Erlösten des Herrn, als Prinzipien, die in dem Reich Gottes, in dem Reich Jesu gelten. Jemand sagte mal, wenn wir unser ganzes Leben darauf verwenden, die Bergpredigt zu studieren und zu leben, dann sind wir das ganze Leben beschäftigt und wir kennen das ganze Evangelium. Zuerst kommen die Seligpreisungen 1 bis 5 und dann in Vers 8 die Seligpreisung Nummer 6. Und da heißt das, Kapitel 5, Vers 8, Matthäus Evangelium. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ich meine das schon erwähnt zu haben, dass die Seligpreisungen nicht als Wunsch, als fromme Wunschziele zu verstehen sind, sondern als Eigenschaften, die die betreffen, die in das Reich Gottes, in das Himmelreich mit einsteigen. Deshalb bitte ich jetzt jeden, der hier nach vorne zu kommen, der ein reines Herz hat. Vielleicht meinen einige jetzt, ich müsste als erstes die Bühne verlassen. Aber der Anspruch Jesu ist noch höher. Es ist noch einen drauf. Und zwar in diesem gleichen Kapitel, im letzten Vers, sagt Jesus Folgendes. Matthäus 5, Vers 48. Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Kann das jemand von uns behaupten? Aber Gott kann es machen. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Das Wort rein im Griechischen steht dafür ein Wort, was so auszusprechen wie Kataros. Und dieses Wort steht unserem heutigen Mädchennamen Katharina zugrunde. Katharina, Katja oder Kathi. Ich bitte mal alle Frauen aufzustehen und Mädchen aufzustehen, die diesen wunderbaren Namen tragen. Lass uns mal sehen. Steht mal bitte alle auf, die Katharina oder Kathi oder Katja heißen. Sind schon einige. Dankeschön, ihr dürft euch wieder setzen. Im Grunde trägt ihr. Im Grunde trägt ihr alle den Namen die Reine. Meine Großmutter heißt so. Meine Mutter heißt auch so. Eine meiner vier Schwestern heißt so. Und einer meiner Nichten heißt Kathi. Wie gesagt, die tragen alle diese Namen, die Reine. Im Griechischen wurde das Wort Kataros in dreierlei Hinsicht gebraucht. In erster Bedeutung ist unvermengt. Wer von euch hat einen goldenen Ring? Wenn ihr eine Brille habt, oder viele haben die Hände gehoben, und wenn wir eine Lupe dabei hätten, könnten wir schon gucken, welcher Ring von uns, die wir hier sind, wertvoller ist als der andere. Aber wahrscheinlich hat keiner von euch einen Ring, der aus reinem Gold gemacht worden ist. Denn dann müsste da die Nummer 999 drin eingraviert stehen. Diese Eingravierung von 990 tragen nur die Goldbarren, die irgendwo aufbewahrt werden. Ich weiß nicht wo. Aber aus diesem Grund sind aber auch die farbliche Unterschiede in den Ringen. Denn da, wo die russisches Gold ist, ist rötlicher als das deutsche Gold. Denn da, wo die Russen mehr Kupfer, was rötlich ist, beimischen, da mischen die Deutschen Zinn rein, was hell ist von der Farbe her. Gott will, dass du und ich ein ungeteiltes, ein reines Herz haben. Für ihn. Nicht, dass du dich zu ihm am Sonntag in der Kirche bekennst und im Alltag sowieso ohne ihn auskommst. Zweite Bedeutung von Kataros ist transparent, und zwar im Sinne von Qualität. Durchsichtig bedeutet das. Sauber von Schmutz. Wasser zum Beispiel kann transparent sein und sauber. Aber es wurden zu der Zeit auch Weine bewertet, nachdem, wie durchsichtig sie waren. Ein hochwertiger Wein hatte durchsichtig zu sein. Da durfte nichts beigesetzt sein, was den Wein trübte. Es wurde natürlich auch der Geschmack gewertet, aber geguckt hat man, wie durchsichtig der Wein ist. Irgendwann mal haben die Weinverkäufer farbige Flaschen eingeführt, damit der Kunde nicht auf Anhieb erkennen könnte, wie wertvoll, wie rein, wie sauber der Wein ist. Die farbigen Flaschen haben sich durchgesetzt. Gott möchte, dass du transparent bist, ungepanscht, nicht nach außen hin eine fromme und eine farbige Fassade trägst, um die inwendige Trübe zu verbergen. Nicht in der Kirche am Sonntag fromm und freundlich und in der Woche zu Hause hinter den Türen streitsüchtig und faul. Durchsichtig will er uns haben. Und zwar für unsere Mitmenschen. Für Gott sind wir durchsichtig sowieso. Drittes Merkmal von Kataros. Untadelig. Untadelig ist jemand, dem man keine Schuld nachweisen kann. Auch wenn man es versucht. Hiob ist ein gutes Beispiel dafür. Dieses Untadelig kann man aber auch einer Deutscharbeit ausstellen, die ohne jeglichen Schreibfehler geschrieben ist, sauber verfasst worden ist und im einwandfreien Satzbau verfasst ist. Ihr sollt also vollkommen sein, sagt Jesus, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Jesus, möchte man da sagen, übertreibst du da nicht? Wer kann dann so heilig sein, so rein werden wie Gott selber? Wenn wir die Bergpredigt weiter verfolgen, so kommen wir zu den Stellen, wo Jesus das auch noch verdeutlicht. Er sagt zum Beispiel, wenn eure Frömmigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer übersteigt, und das waren damals die Frömmsten. Denen konnte auch keiner eine Schuld nachweisen. Doch Jesus stellt ihnen die Note ungenügend aus und sagt, dass sie nur eine fromme Fassade tragen. Inwendig aber waren sie nicht besser als die schlimmsten Verbrecher. Und Gott sieht das Herz an. Wie soll das Herz sein? Rein. Nicht die Fassade. Auch wenn wir vom Herzen sprechen, meinen wir nicht die Blutpumpe, nicht das Organ. Wenn wir herzlich sagen, meinen wir Ehrlichkeit, ehrliche Gefühle, Echtheit, Aufrichtigkeit. Mädchen, und jetzt passt auf. Und wenn wir Herzchen malen, was meinen wir dann? Was meinen wir, wenn wir Herzchen malen? Wisst ihr nicht, was man meint, wenn man Herzchen malt? Meint man da nicht Liebe? Und Liebe ist so ein ehrliches Gefühl, haben wir in der ersten Predigt gehört. So meint auch die Bibel unter Herz nicht das menschliche Organ, sondern den Zentrum von Willen, Denken und Wollen. Die Schaltzentrale menschlicher Existenz. Ursprünglich war es so, dass diese Schaltzentrale noch eine Antenne hatte. Adam und Eva zum Beispiel, haben wir gehört, die konnten jederzeit neue Updates runterladen für ihre Schaltzentrale, indem sie mit Gott durch den Garten Eden spazierten. und so ihre Schaltzentrale immer auf den neuesten Stand bringen. Doch seit dem Sündenfall ist diese Antenne abgebrochen. Keiner kann sie von sich aus selbst reparieren. Keiner kann von sich aus sich selbst ein reines Herz schaffen. Das hatte der König David auch schon gemerkt. Im Alten Testament schreibt er, nachdem er mit Bathseba Ehebruch begangen hat und dann ihren Mann umbringen ließ, betete er folgenden Gebets, im Psalm 51 nachzulesen. Psalm 51, Vers 12. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, lebendigen Geist, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg von deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David hatte schon damals, circa 1300 Jahren vor Christus, gemerkt, dass er sich auf sich nicht verlassen kann. Dieses Erschaffe ist das gleiche Wort, was wir in den ersten Strophen der Bibel lesen, wo Gott die Schöpfung schuf. Und David bittet nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass Gott ihm seine Schaltzentrale ersetzt, ein neues Herz gibt. Er hatte gemerkt, dass die Sünden, die er begangen hat, könnte der Heilige Geist nicht gemacht haben. Vor circa 10 Monaten hatte ich hier eine Predigt gesprochen und dann hatte ich dieses Herz gezeigt und hatte den Vers aus Hesekiel zitiert, wo Gott sagt, ich habe mit den Menschen was vor. Ich will das steinerne Herz aus eurer Brust, was nicht fähig ist zu einer lebendigen Beziehung mit mir, herausnehmen. Und anstatt dieses steinerne Herz gebe ich euch ein fleischernes Herz, das zu einer pulsierenden Beziehung mit Gott fähig ist. David hatte noch keine Ahnung von der Zeit, in der wir leben, wo Gott durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung nehmen kann. Nicht nur von außen auf uns einwirken, sondern in uns, mit uns zusammen den Hebel der Schaltzentrale zu bedienen. Diesen Zustand nennt Jesus reines Herzens und knüpft eine Verheißung dran, denn sie werden Gott sehen. Und das nicht erst im Himmel, aber dann auch. Vielleicht sollte ich jetzt meine Predigt unterbrechen und eine Kindergeschichte hineinfügen. Es war einmal ein Junge, der musste die Schafe seines Vaters hüten. Eines Tages kommt so ein Nachbarjunge angelaufen und ganz außer Puste sagte David, du musst sofort nach Hause kommen, denn alle warten auf dich. Der Papst, oder war das der Priester, ist da und alle. Und die Kuh ist schon geschlachtet und das Essen ist bereitet. Aber der Priester sagte, keiner darf mit dem Essen beginnen, bevor du nicht da bist. David lief schnell los und als er nach Hause ankommt, merkt er, sein Freund hat ihm nicht alles erzählt. Denn zu Hause war fast das ganze Dorf versammelt. Seine Brüder, alle gewaschen, standen da, in den besten Klamotten, die sie hatten. Zum Waschen und zum sauber Anziehen hatte David keine Zeit. Der Mann neben seinem Vater, der guckte ihn schon freundlich an. Ehe er sich versah, nahm dieser besondere Mann, Priester Samuel nannten sie ihn, ein Gefäß aus seinem Gewand und goss das ganze Salböl auf seinen Kopf. Wie durch einen Nebel hörte David ihn sagen: Im Namen des Gottes, des lebendigen Gottes, salbe ich dich zum König über Israel. David bekam noch eine gute Portion vom Festessen und durfte wieder zu seinen Schafen. Unterwegs hat er noch bemerkt, wie neidisch seine Brüder zu ihm rübergeblickt haben. Aber was hat diese Geschichte mit unserem Thema zu tun? Ich denke, bis jetzt noch gar nichts. Aber wenn man diese Geschichte in der Bibel liest, in 1. Samuel Kapitel 16, so steht direkt anschließend an dieser Erzählung der Vers 13. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Das machte den Unterschied. Nun passiert das nicht oft, dass der Papst oder irgendein anderer Geistlicher jemanden zum König über Gottes Volk salbt. Ich meine auch, behaupten zu können, dass das nicht der Weg ist, den Gott in der Bibel darstellt, um vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Die Geschichte zeigt, dass David seinen Glauben ab jetzt authentisch lebte. Wenn wir seine Geschichte lesen, so merken wir das, können wir das merken. Meine Behauptung ist, dass es weniger an der Salbung lag, als an diesem Vers 13 oder das, was da geschrieben steht, dass der Heilige Geist auf ihn lebte. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Das bedeutet, er hatte ein reines Herz. Ein Herz, das Gott gefiel. Auch wenn David es damals noch nicht mitgekriegt hatte, so hatte der Gott gerade seinen älteren Bruder Eliab wegen seines Herzens zur Seite gestellt. In 1. Samuel Kapitel 16 konnten wir das nachlesen. Und das geschah, als sie hereinkommen, sie, Priester Samuel, mit seinem Gefolge in das Haus des Herrn, des Vaters Davids, von David, der Vater Isai, hineinkamen. Da sah er Eliab, den ältesten Bruder von David. Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter, dachte Samuel. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht das, was die Augen sehen, sondern der Herr aber sieht das Herz an. Womöglich hatte Eliab einen durchtrainierten Körper. Einen hohen Wuchs, haben wir gelesen. Ein attraktives Aussehen. Er könnte womöglich Bethlehems nächstes Topmodel werden. Er hat sein Äußeres gepflegt. Er achtete womöglich sehr darauf, wie er bei den Leuten ankommt. Leider hat er sein Herz vernachlässigt. Und Gott kann man nur mit dem Herzen sehen, mit Hilfe vom Heiligen Geist und nicht mit Augen im Kopf. Habt ihr vielleicht schon mal über Sünde nachgedacht? Für gewöhnlich hält man ja einzelne Delikte wie Stehlen, Lügen, Ehebrechen, Töten für die Sünden. Ich denke, die Bibel ist da genauer. Das griechische Wort dafür, Hamartia, bedeutet Zielverfehlung. Hat man gebraucht dieses Wort bei Schießübungen, wenn man daneben geschossen hatte? So meine ich, zeigt die Bibel auch uns, dass die eigentliche Sünde ist die, wenn wir unser Leben nicht so ausrichten, wie Gott sich das gedacht hat, sondern daneben. Und das Ziel Gottes nicht treffen. Von David lesen wir, er war mit dem Heiligen Geist Gottes verknüpft und sah mit seinem Herzen, wie Gott ihm beistand. Und David fing an, Gott zu sehen. In unserer Seligpreisung heißt es, die reines Herzens sind, werden Gott sehen. Wie war es bei David? Auch er konnte Gott nicht mit seinen Augen im Kopf sehen, sondern mit den Augen des Herzens. Augen des Herzens, das gibt es. Apostel Paulus erwähnt das zum Beispiel in Epheser Kapitel 1, Vers 18. Ja, da bittet er für die Epheser, aber auch für uns, dass Gott uns offene Augen und Ohren des Herzens schenkt, damit wir Gott besser erkennen können. Es kam die Zeit, dass Davids drei ältere Brüder in den Wehrdienst mussten. Es gab da Krieg mit den Philistern. Die Zeit verging und irgendwann mal war auch die Familie Isai dran, Proviant für die Schlachtreihen Israels zu liefern. Und David musste es hinbringen. Hatte David schon Gott gesehen? Ich glaube schon. Denn als er später vor dem König Saul erscheint, erzählt er, wie Gott ihm geholfen hat, gegen einen Löwen zu bestehen, zu kämpfen und zu gewinnen. Und auch gegen einen Bären ist er angetreten und hat gewonnen. Wie? Ich kann mir vorstellen, dass der König Saul gesagt hatte, hey David, wie? Du bist gegen einen Löwen angetreten, du hast ihn beim Bart gepackt und hast das Lamm aus seiner Fresse rausgezogen. Wie kommt das, dass du noch lebst? Und David erzählt, dass das Risiko gar nicht so groß war. Denn er hatte Gott gesehen. Er sagt, und für Gott sind 1000 Löwen und 2000 Bären und alle zusammen und alle hungrig keine Gefahr. Da bleibt auch dem König Saul die Spucke weg und er lässt David gegen Goliath antreten. Und dann zitiert David 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Konnte er gar nicht, ne? Denn der Timotheusbrief wurde ungefähr 1400 Jahre später verfasst. Aber wir können ihn zitieren. 1. Timotheus, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben oder der Ängstlichkeit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und diesen Geist der Liebe, der Kraft, der Liebe und Besonnenheit, den kannte David anscheinend. Den gab es schon damals. Und deshalb hatte David keine Furcht. Das war es, was ihn mutig gemacht hat. Mutig allein zu sein, ist noch keine Tugend. Ohne den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit kann Mut schnell zu Frechheit ausarten. Echter Mut kommt von Gott, aus der Beziehung mit ihm. Und David kannte die Stärke Gottes, weil er Gott kannte. Das nahm ihn jegliche Furcht. Im Psalm 27 ist das nachzulesen, Vers 1. Denn der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte ich mich grauen? David kannte Gott. Mit dem Herzen konnte er ihn sehen. Und deshalb kann er sagen, ich fürchte nichts und niemand. Jetzt aber der Reihe nach. Als David im Lager der Schlachtreihen Israels ankommt und diesen Philister brüllen hört, wie er die Israeliten einschüchtert, doch das Erste, was ihm auffällt, ist nicht die große Gestalt oder die Kraft oder die furchteinflößende Gestalt des Philisters, des Riesen. Das Erste, was ihm auffällt, dass sein Gott, der kräftig ist, verhöhnt wird, geschmäht wird. Wieder sieht David mit den Augen des Herzens Gott. Er kann Gott sehen. Es ist nicht so, dass David da keinen Einfluss drauf hatte, was jetzt passiert. Nun folgen nacheinander einige Einschüchterungsversuche, die alle darauf abzielen, dass David das Ziel Gottes nicht trifft, sondern daneben lebt. Auch wir müssen damit rechnen. Wenn wir unser Leben darauf ausrichten, so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat, so wird das passieren, dass uns nahestehenden Menschen, Menschen von Bedeutung für uns, womöglich von denen Einschüchterung ausgehen wird. Das kann passieren. Man wird uns dann von der engen Verknüpfung mit Gott abbringen wollen. Diese Einschüchterungsversuche zielten alle darauf ab, ihn davon abzubringen. Davon hängt aber ab, ob wir Gott sehen oder nicht sehen. Ob Gottes Heiliger Geist in uns Raum gewinnt oder Raum verliert. Wir haben im Lied gesungen: Füll uns neu mit deinem Geist. Ich wünschte, es würde unser sehnlichstes Verlangen sein. Und zwar jeden Tag. Wenn Gott in uns Raum gewinnt, dann muss er sich einen anderen suchen, um durch ihn seine Werke zu vollbringen. Bei David war es so, als er in die Schlachtreihen Israels ankam, als er in das Soldatenlager seiner Brüder kam, hörte er und sah mit den Ohren und Augen am Kopf den Philister brüllen, mit den Augen und Ohren des Herzens aber sah er, wie ein Ungläubiger seinen lebendigen Gott schmähte, den der gewiss nicht kannte. Aber er kannte Gott persönlich. Als er das seinen Brüdern schilderte, sahen diese auch nur ihr eigenes Ansehen in Gefahr. Der kleine Bruder hatte es doch deutlich herausgestellt, dass sie alle Angst hatten. Das kratzte an ihrem Image. Und so bemüht sich Eliab um Schadensbegrenzung. Sie wussten, wenn es ihnen gelingt, ihren kleinen Bruder auch einzuschüchtern, könnte ihr eigenes Versagen verborgen bleiben. 1. Samuel Kapitel 17, Vers 28, da lesen wir Folgendes, wie Eliab, der ältere Bruder von David, vorging. Doch als er seinen ältesten Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt, fragte er. Was ist mit den paar Schafen, die du in der Wüste hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Eliab wirft David anscheinend genau das vor, was in seinem eigenen Herzen vorfand. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Eliab wirft David Stolz vor. Und weswegen hat Gott den Eliab zur Seite gestellt? Wegen seines Herzens. Eliab ging es nur darum, sein eigenes Ansehen aufrechtzuerhalten. Und die Einschüchterungsversuche David gegenüber misslangen bei ihm. die gelangen auch nicht bei Saul. Saul konnte David auch nicht einschüchtern. Und auch Goliath schaffte es nicht, David einzuschüchtern. Habt ihr euch schon mal überlegt, was passiert wäre, wenn David klein beigegeben hätte? Es wäre gar nichts passiert. Uns würde die Geschichte in der Bibel fehlen. Was passiert, wenn wir uns einschüchtern lassen? Wenn wir nicht gegen die Riesen des Unglaubens antreten? Wenn wir uns nicht von Gott verändern lassen? Wenn wir Gottes Heiligen Geist nicht beachten? Wenn wir selber versuchen, unser Herz sauber zu halten, da wird der Menschheit eindeutig was fehlen. Dann werden Unglaubensriesen weiter unseren Glauben verspotten. Menschen werden keinen Grund sehen, Christen zu werden. Wir werden weiterhin nur so tun, als besäßen wir ein reines Herz. Und wir würden es nicht lernen, mit unserem Herzen Gott zu sehen. Wir würden an Gottes Bestimmung vorbeileben. Die Sünde, Gott loszuleben, bleibt nie alleine. Und anscheinend ist das die größte Sünde, die in der Bibel auch erwähnt wird. Es gibt keine kleinen privaten Sünden. Es gibt auch keine kleinen privaten Lösungen für unsere Probleme, für dieses Problem. Aber Gott hat eine Lösung. Gott kann, wenn ich mich ihm öffne, in mich hineinkommen. Wenn ich mich ihm nicht öffne, kommt er nicht. Aber wenn ich mich ihm öffne, kommt er, um meine Schaltzentrale zu besetzen und zu reparieren, indem er mit dem Heiligen Geist meine Schaltzentrale besetzt und den Bezug zu ihm wiederherstellt. Das heißt, ein reines Herz ist immer eine Schöpfung Gottes. Nur er kann dein Herz austauschen, damit du ihn sehen lernst. Denn selig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Amen.